Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Heute geht es ja mal um Aktien und da gibt es viele steuerliche Besonderheiten, auf die wir heute eingehen wollen. Vielleicht auch ein paar Tipps. Aber ich vermute mal, wenn du das Stichwort Aktien hörst, denkst du wahrscheinlich an deinen Puls, der in diesem Jahr schon ein paar Mal hochgeschnellt ist, oder? Bei den Entwicklungen.
Ja, also ich meine, gerade jetzt im März ist ja das Ohr nicht eingeknickt. Also da waren da mal die Renditen von gut einem Jahr mal kurzzeitig wieder weg. Aber da sieht man sich, wie schnell sich die Börse auch erholt. Ich glaube, das kann man sagen, ist keine Anlageberatung. Ich bin im MSCI World ETF investiert und der ist mal ordentlich runtergerauscht. So Ende März, Anfang April. Und da ist es mal über 10% nach unten gegangen. Aber das ist schon interessant, wenn man jetzt auf das Jahr, sagen wir mal, diesen Index sieht, dann sind wir bei plus 11,2%. Also trotz dessen, dass ordentlich runtergerauscht ist, hat der sich wieder eigentlich mehr oder minder komplett erholt in den letzten Wochen. Und ist jetzt wieder da, wo er eigentlich, Mitte letzten Jahres war. Und wie gesagt, auf Jahressicht 11,2% plus. Also von dem her hat sich mein Puls wieder beruhigt.
Naja, aber da guckt man dann ungern ins Depot, ne? Und macht sich Sorgen. Also das war ja tatsächlich auch eine verrückte Zeit mit den Zollankündigungen, wo man sich so gedacht hat, kann der das wirklich durchziehen? Und der konnte ja.
Ja.
Auch irgendwie verrückt, dass das jetzt ja irgendwie dann doch alles mehr oder weniger aufzugehen scheint, zumindest wenn man die Aktienkurse betrachtet. Mal gucken.
Ja, und man konnte nachkaufen, das war ja auch gut.
Naja. Ich glaube aber, viele sind auch raus, ja, und haben dann gesagt, da will ich erstmal nichts mit zu tun haben. Ich glaube, die ärgern sich dann vielleicht auch.
Ja, aber das ist meistens so. Also ich bin ja schon relativ lang am Kapitalmarkt, habe am Geburtstag meines 18. Geburtstag habe ich ein Depot aufgemacht und war natürlich, ich habe ja früher in der Bank gearbeitet, auch Private Banking in der Vertiefungsrichtung im Bachelorstudium gehabt und bin ja relativ lang am Kapitalmarkt für mein einigermaßen noch junges Alter und bin jetzt ja, ich habe jetzt 18. Jahr jetzt schon dabei und das sieht man ja einiges und was ich jetzt bisher erlebt habe, wenn es runtergeht, geht es meistens auch wieder hoch. Ja. Und wenn es dann nicht mehr hoch geht, da haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme in der Weltwirtschaft. Also von dem her war das eigentlich fast schon wieder klar, dass es dann auch wieder in eine andere Richtung gehen kann.
Ja, dann werde ich dich doch zukünftig mal als Orakel bemühen und hier im Podcast dich immer mal um deine Meinung fragen. Vielleicht bringt es ja was. Ja? Auch wenn das hier natürlich keine Anlageberatung ist.
Ich glaube, die sagen, dass sie wissen, wie der Aktienmarkt funktioniert, die haben ihn am wenigsten verstanden.
Aber was wir, glaube ich, schon verstanden haben, sind ja vielleicht die Steuern im Zusammenhang mit Aktien. Würde ich mich zumindest mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, dass das sinnvoll ist, dass wir beide uns das vielleicht nochmal zusammen angucken.
Ja.
Vielleicht von den Basics bis hin zu tatsächlich Empfehlungen, welche Produkte man vielleicht kaufen sollte, weil es daraus einen Steuervorteil zu ziehen gibt.
Ja, steuerlich kann man das sagen. Ich glaube, was die WKNs dieser Welt angeht und die ISINs, da halten wir uns mal schön zurück.
Ich habe aber eine mitgebracht.
Echt? Also gut. Ja. Sollen wir mit den Basics mal beginnen. Ja, ich glaube, die sind vielen klar auch. Es gilt die sogenannte Abgeltungssteuer. Eigentlich heißt sie ja Kapitalertragssteuer. Pauschaler Steuersatz von 25% plus den Soli, den gibt es ja, haben wir auch eine Folge drüber gemacht, immer noch, ja, dank dem Bundesverfassungsgericht. Also insgesamt 26,375% Steuerbelastung. Ohne die Kirchensteuer ist man hier in Baden-Württemberg, dann zahlt man knapp 28%, je nachdem eben 8 oder 9% Kirchensteuer noch mit drauf auf diese Steuerbelastung. Und wichtig zu verstehen, dass man das halt erst dann zahlt, wenn wirklich eine Dividende ausgeschüttet wurde oder eine Aktie mit Gewinn verkauft wurde, also eine reine Kurssteigerung reicht dann nicht aus. Und es gibt noch einen Steuerfreibetrag von 1.000 Euro, also erst wenn man da drüber kommt, dann fallen überhaupt Steuern an. Also wenn man jetzt irgendwie 100 Euro über den 1000 Euro drüber ist, also insgesamt 1100 Euro Kapitalerträge hat, muss man dann 100 Euro nur versteuern, weil man eben diesen 1000 Euro Freibetrag hat und zahlt in dem Beispiel dann 26 Euro und 37 Cent Steuern etwa. Und ja, die Kapitalertragssteuer gilt für im Prinzip alle Kapitalerträge. Und früher gab es auch mal eine einjährige Haltefrist. Das waren noch schöne Zeiten. Vor 2009, wenn man die Aktie länger als ein Jahr gehalten hat, war sie dann bei Verkauf steuerfrei. Das hat unser ehemaliger Bundesfinanzminister Christian Lindner wieder einführen wollen, so eine Spekulationsfrist. Aber naja, wie es ausging, wissen wir ja. Da hat er dann den Job verloren. Aber das mal so als so Basis. Um was geht es eigentlich bei der Aktien-ETF-Besteuerung?
Jetzt habe ich zwei wichtige Fragen. Fabian, du hast gesagt, diesen Sparer-Pauschbetrag mit 1000 Euro, den bekommt man. Das heißt, wenn man jetzt Gewinne oder Erträge hat aus Dividenden oder Verkauf von Aktien und die liegen unter 1000 Euro, muss ich nichts versteuern. Aber jetzt wissen ja die geneigten Zuhörer, beim Steuerrecht kommt es ja eigentlich darauf an, wie leistungsfähig ist man gewesen in dem Jahr und davon hängt dann die Einkommensteuer ab. Also könnte man ja die Frage stellen, was ist denn, wenn ich jetzt ein Aktienanleger bin, der gerne zu den Hauptversammlungen fährt und sich da genau informieren will, wie es so bei den Unternehmen weitergeht, was vielleicht da auch so für Würstchen angeboten werden, welchen Austausch ich mit anderen Aktionären pflegen kann. Ja, wenn man vielleicht Aktienbriefe abonniert, wo man etwas für bezahlt, wenn man Zeitschriften liest, um sich ein besseres Bild zu machen, wenn man vielleicht auch Coachings, Kurse besucht. Wie sieht es denn damit aus? Das sind ja eigentlich auch alles wichtige Kosten, die ich habe, um überhaupt mal diese Aktiengewinne machen zu können. Die will ich doch auch ansetzen, oder?
Ja, also bei der Kapitalertragssteuer, da hat man zwar eben nur diesen Steuersatz von 25%, aber deswegen heißt sie auch Abgeltungssteuer, weil alle Kosten in Zusammenhang mit diesem Steuersatz von 25% sind dann auch weg. Also dann kann ich dann nicht mehr die Fahrt zur Hauptversammlung ansetzen, wenn ich eben mit einem pauschalen Steuersatz von 25% versteuern möchte. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch in der Einkommensteuer über die Anlage CAP der Steuererklärung dann die günstiger Prüfung zu beantragen. Dann, wenn man eben einen Steuersatz hat von unter 25%, wird dann der Einkommensteuersatz angewendet und da kann es dann schon Sinn machen, gerade wenn man eben nicht so hohe Einkünfte hat, dass man dann freiwillig auf die Abgeltungssteuer verzichtet und dann mit der Einkommensteuer die ganzen Sachen versteuert.
Also man bleibt auf den Kosten sitzen, mit anderen Worten. Es sei denn vielleicht, das kann ich mal noch ergänzen, wenn man jetzt so direkte Kosten hat, die mit dem Kauf oder Verkauf in Verbindung stehen, dann hat man natürlich schon den Vorteil, dass der Gewinn dann natürlich sinkt, den man versteuern muss. Also da geht es natürlich klassischerweise um die Orderprovision, ja, beim Kauf einer Aktie oder beim Verkauf dann entsprechend. Oder Ausgabeaufschläge, die kann man natürlich schon berücksichtigen, aber so die laufenden Kosten, die jetzt nicht direkt mit einer Transaktion zusammenhängen, die kann man nicht zum Abzug bringen. Aber gut, dafür hat man vielleicht einen niedrigeren Steuersatz. Ja, gibt ja auch viele, die wollen, dass das von den 25% einfach mit dem normalen Steuersatz, den man sonst auf alle Einkünfte anzuwenden hat, versteuert wird. Ja, dann wäre man vielleicht sogar bei 45% statt den 25%. Insofern kann man vielleicht auch sagen, kann man in Anführungsstrichen froh sein, dass man hier den niedrigen Steuersatz hat und dafür keine Kosten geltend machen kann. Kann man, in vielen Fällen könnte das vielleicht sogar zutreffen, diese Aussage, dass das ein Vorteil ist. Weil die meisten, also viele haben dann nicht so hohe Kosten, ne, im Zusammenhang mit den Wertpapieren.
Und ein weiterer Vorteil, wenn man jetzt, also man muss dann einen Freistellungsauftrag bei der depotführenden Bank hinterlegen, dass die eben sieht, okay, man hat doch diese 1000 Euro frei und soll dann auch mal schauen, okay, nicht, dass ich bei drei Banken irgendwie 1000 Euro hinterlegt hatte, also es geht insgesamt, gehen dann 1000 Euro, macht natürlich Sinn, die 1000 Euro oder zumindest den Großteil da zu parken, wo ich auch den Großteil meiner Kapitalerträge habe. Das Gute ist, wenn man dann drüber kommt über die 1000 Euro, muss man sich eigentlich aktiv um wenig kümmern, weil die depotführende Bank führt dann, zumindest wenn sie in Deutschland den Sitz hat, diese Steuer automatisch ans Finanzamt ab, ja, sobald man über diesen Sparerpauschbetrag kommt, werden eben diese, ja, in der Regel 26,375% abgezogen, dem Finanzamt dann weitergeleitet und man muss sich im Prinzip erstmal um nichts kümmern. Das ist auch was, sagen wir mal, Positives bei der Abgeltungssteuer.
Ich bin ja immer jemand, der sagt, okay, man kann ja Vorteile nutzen, auch wenn man sich dafür um etwas kümmern muss. Deswegen würde ich sagen, so eine ausländische Bank, bei der man keine Abgeltungs- oder Kapitalertragssteuer zahlen muss auf die Dividenden, die man bekommt, hat ja auch so einen Vorteil, oder? Also dann hast du ja mehr Liquidität unterjährig und kannst da einfach mehr erwirtschaften.
Ja, klar, da kannst du natürlich das Kapital, was du später dann ans Finanzamt zahlen musst, nochmal entweder verzinst anlegen oder halt dann weiter in Aktien halten, ja, aber ich glaube, für so den Normalanleger ist also eine deutsche Bank, glaube ich, auch das Richtige. Ja, da ist es, glaube ich, also wenn man die Masse, vielleicht nicht unsere wirklich top gebildeten Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. Da kann man das sicherlich mit einem ausländischen Depot machen. Aber wenn ich jetzt, sag mal, mein Instagram-Postfach schaue, manchmal bei manchen Fragen, da ist, glaube ich, so ein deutscher Broker dann ohne irgendwie ja, Steuern, die man dann noch nachzahlen muss, weil man einen ausländischen Broker hatte, vielleicht besser. Aber du hast recht, klar, wenn man natürlich einen ausländischen Broker hat, dann kann man mit dem Geld ein bisschen länger wirtschaften, weil es eben nicht gleich, ja, an der Quelle sozusagen abgezogen wird, außer es kommt die Quellensteuer.
Ja, stimmt, das haben wir auch noch. Schieben wir mal so ein bisschen vielleicht nach hinten. Ich habe noch eine Frage an dich. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt, du hast ja hier auch davon gesprochen, dass du seit vielen, 2 Jahrzehnten jetzt dabei bist. Ich weiß gar nicht, als du 18 warst, welches Jahr war das? War das schon 2009?
Nee, das war 2007.
Ah ja.
Habe ich mein Depot eröffnet.
Dann hast du doch bestimmt auch noch Aktien, die du 2007 und 2008 gekauft hast, oder?
Leider nicht, weil ich da, also vor allem in den Anfangszeiten habe ich alles Mögliche gezockt. Bis ich mal gemerkt habe, dass, sagen wir so, Optionshandel nicht zum schnellen Reichtum führt. Deswegen habe ich tatsächlich keine mehr im Depot. Wäre schön, warum? Weil dann wären sie nach einem Jahr Haltefrist, und das ist ja jetzt schon lange dann vergangen, steuerfrei. Aber ja, ich habe es nicht geschafft, von, sagen wir mal, 2007, 2008 bis jetzt durchzuhalten. Alle, die ich jetzt aktuell im Depot habe, sind nach dem 1. Januar 2009 dann ins Depot gewandert. Aber klar, wenn man jetzt noch Aktien von 2007, 2008 drin hat, dann sind die nach Ablauf von einem Jahr, also jetzt dann steuerfrei verkäuflich. Ist natürlich schön, vor allem wenn man dann mal, keine Ahnung, vielleicht in der Zeit schon mal das 3- oder das 4-fache oder noch mehr an Rendite gemacht hat. Aber ich weiß nicht, hast du noch Aktien von vor 2009 im Depot?
Nein, natürlich nicht. Ich habe alles für meine Fortbildungen investiert. Da war kein Raum für Wertaufbau zu dieser Zeit, ja. Leider auch nicht. Aber ich stelle mir so die Frage, wenn ich solche Aktien noch hätte, ja, ist ja jedes Jahr aufs Neue die Entscheidung, verkaufe ich sie jetzt, ja, und verliere dann den Steuerstundungseffekt ja letztendlich endgültig. Oder es ist ja keine Steuerstundung, weil du musst nichts versteuern, aber du musst ja irgendwas mit dem Geld dann machen, ne? Also ist ja dann die Frage, wenn du es neu anlegst, musst du für alles, was dann noch on top kommt, ja dann zukünftig Steuern zahlen. Also ist, glaube ich, keine leichte Entscheidung, solche alten Aktien dann zu verkaufen, ja.
Ja, ich finde es halt krass, was für geile Regelungen es früher eigentlich gab, ja. So, und jetzt, wenn man so ein bisschen jünger ist, erzähle ich dich jetzt auch noch dazu, Christian, dann hast du halt echt so, also mal flapsig gesagt, geilen Scheiß nicht mehr, ja. Mhm.
Also. Aber ist halt auch die Frage, was waren denn für Aktien so 2007, 2008? On Vogue, ja, hat man dann die Telekom oder so? Gut, die ist mittlerweile auch wieder ganz gut gelaufen, oder was gab es da noch so, ja? Hat man Intel oder so? Sieht schon wieder schlecht aus, ja. Auch so die Frage, was für Aktien waren denn damals diejenigen, die man gekauft hätte, und sind das die heute immer noch, ja, die man vielleicht haben sollte, ja?
Ja, wobei, ich glaube, also im DAX gibt es schon ein paar, die sich echt gut entwickelt haben und seitdem auch dabei sind. Ja, also ich würde die Steuerfreiheit mitnehmen, aber uns beiden ist es nicht gegönnt. Aber vielleicht hört ja jemand zu, der eben noch vor 2009 die Aktien da reingebucht bekommen hat ins Depot. Dann ist natürlich schon cool, ne, dass man die dann steuerfrei verkaufen kann.
Herausfordernd ist natürlich, das dem Finanzamt auch immer weiter klarzumachen, ja, dass es sich um solche Aktien handelt. Wenn man die jetzt immer bei der ein und derselben Bank hat, ist es relativ einfach. Das führt ja die Bank für einen dann auch fort, die den Zeitpunkt letztendlich und damit auch die Frage, ob man beim Verkauf Steuern abführen muss oder nicht. Aber schwierig ist natürlich, wenn man dann irgendwie mal die Bank wechseln muss. Da gibt es ja jetzt in den letzten 15 Jahren auch die ein oder anderen Zusammenschluss und so, ja, wo dann plötzlich die Depots irgendwo anders hin transferiert wurden. Und da gibt es, glaube ich, schon auch manchmal, zumindest wenn man mal so in Foren oder so liest oder auch manche Anfragen, die wir manchmal bekommen, so die Themen, dass dann die Bank das nicht richtig fortgeführt hat und dann man eben dem Finanzamt nachweisen muss, gegebenenfalls bei der Steuererklärung, dass das ja hier eigentlich ein Verkauf von einer Aktie war, die man schon länger hält. Also wenn man sowas hat, ist es, glaube ich, auch ganz gut, da Kaufnachweise oder so noch aufzubewahren, ne? Um das dann immer nachweisen zu können.
Ja, ich habe neulich ein Webinar mit der Börse Frankfurt gemacht, mit so einem Live-Chat, und da haben mehrere auch gesagt, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon noch Aktien, die vor 2009 gekauft worden sind, aber ich habe halt das Depot ein paar Mal gewechselt und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob die das ordentlich übernommen haben. Also vor dem Verkauf am besten sollte man mal nachschauen und gegebenenfalls dann, wenn jetzt falsche Anschaffungsdatum irgendwie da im Depot ist, bevor dann die Abgeltungssteuer weg ist, mal nochmal mit dem Broker, mit der depotführenden Bank sprechen, dass man das ordentlich erfasst und dementsprechend auch keine Steuern zahlen muss, ja, weil das ist natürlich ordentlich, wenn du mal irgendwie statt, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro Steuern gar nichts zahlst, ist natürlich schöner, man hat es ordentlich erfasst.
Gibt es auch so eine Regelung, könnte ja auch so Fälle geben, dass man zum Beispiel aus dem Ausland nach Deutschland gezogen ist oder eben wirklich mehrfach die Bank wechseln musste. Wenn dann das völlig schiefgelaufen ist beim Übertrag und die Bank kennt gar nicht mehr den Anschaffungszeitpunkt oder weiß nicht, für wie viel die Aktien mal gekauft wurden, dann können die eine sogenannte Ersatzbemessungsgrundlage heranziehen. Dann führen die einfach 30% der Einnahmen aus der Veräußerung, also 30% von dem, was man bekommt, ans Finanzamt ab. Und dann, das wird gegebenenfalls zu viel sein, ja. Und dann kann man eben in der Steuererklärung auch versuchen, das zurückzubekommen. Da ja, wäre eben so der Weg, der dann stattfindet, wenn das alles verloren gegangen ist, diese Informationen.
Es gibt ja noch eine Besonderheit, also man kann theoretisch auch steuerfreie Dividenden bekommen, zumindest wenn die Aktie eben vor 2009 angeschafft wurde und wenn es aus dem steuerlichen Einlagekonto dann ausgeschüttet wird, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass da keine Steuern fällig werden, zumindest bei manchen Aktiengesellschaften.
Es sind alles vielleicht Tipps für den Herrn von Aken von den Linken. Da kam jetzt raus, dass der Rheinmetall-Aktien hat.
Ja, ja, das war witzig.
Für den würden jetzt sicher vielleicht auch Vonovia gut empfehlen, ja. Aber Spaß beiseite. Letztendlich gibt es hier tatsächlich einen steuerlichen Effekt. Ich habe mal hier 5 aufgeschrieben, ja. Deutsche Telekom, Vonovia, Freenet, LEG Immobilien und Hensoldt, auch so eine Rüstungsfirma. Wenn man von denen Dividenden bekommt, ist eigentlich total, also cool, beziehungsweise mal abwarten. Aber im ersten Schritt ist es erstmal toll. Man kriegt die Dividende und man muss überhaupt keine Steuern zahlen. Woran liegt das denn?
Ja, weil es auch den Einstandskurs der Aktie am Ende mindert. Und das ist ja manchmal auch nicht so geil, weil wenn ich dann die Aktie mal verkaufe, wenn der Herr von Aken jetzt, wahrscheinlich hat er auch Hensoldt im Depot, gehe ich jetzt mal davon aus. Und dann
Vonovia darf natürlich auch nicht fehlen.
Und Vonovia. Aber lassen wir mal beim realistischen Beispiel Rheinmetall, nein, aber dann, wenn man die Aktie dann später verkauft, dann hat man natürlich einen höheren Verkaufsgewinn, weil eben der Einstandskurs der Aktie da nach unten gedrückt wird. Allerdings kann man auch sagen, okay, mein Gott, zumindest zahle ich dann eben später die Steuern. Ne?
Also das ist dieses steuerliche Einlagenkonto, ne, was da eben mitgeführt wird und wo man dann eben sagt, wenn die Ausschüttung daraus kommt, dann bleibt sie steuerfrei. Aber was heißt das eigentlich? Ne? Letztendlich heißt das ja, die Unternehmen schütten oder zahlen Gelder an ihre Aktionäre aus, die höher sind als der ausschüttbare laufende Gewinn. Das heißt, irgendwie wird ja da vielleicht auch aus der Substanz ausgeschüttet. Könnte man zumindest mal so auch schlussfolgern. Muss man sich natürlich dann bei jedem Unternehmen im Einzelnen angucken. Vielleicht haben die auch Unternehmensteile verkauft und schütten das zu Recht wieder aus, oder es gab irgendwelche Funktionen, wodurch dieses Einlagenkonto entstanden ist, oder man hat mal viele Gelder von Aktionären eingesammelt, die man jetzt nicht mehr braucht, weil man viel profitabler geworden ist. Also kann ja viele Gründe haben, aber ich glaube, das lohnt sich auch, das dann mal genauer zu analysieren. Warum ist das eigentlich bei diesen Unternehmen so, dass die hier so eine steuerfreie Ausschüttung produzieren? Ist das Geschäftsmodell wirklich sehr gut, ne? Und ist das eine bessere Aktie als eine andere, die vielleicht so eine Ausschüttungsform nicht hat?
Ich habe gerade gesehen, ja, die Telekom, die ist ja eigentlich immer so bekannt gewesen, dass da wenig passiert. Die hat 50%, über 50% im letzten Jahr gemacht, ja, die Telekom-Aktie. Also interessant. Ja, also.
Ich weiß nicht, die sind sicherlich auch irgendwie an dieser Telekom USA beteiligt, die sich ja, glaube ich, ganz gut entwickelt hat.
Ja, interessant. Ja, habe jetzt mal interessiert, weil jetzt nur wegen den Dividenden aus dem steuerlichen Einlagekonto macht es wenig Sinn, nur deshalb eine Aktie zu kaufen. Ja. Aber die ist da wirklich ganz gut gelaufen, ne?
Ja.
Soll man mal auf Dividenden, wenn wir schon bei den USA sind, ja, was eine Überleitung, aus dem Ausland kommen, weil da wird ja Quellensteuer fällig, die man gegebenenfalls dann wieder zurückholen muss im jeweiligen Land, beziehungsweise in Deutschland gegebenenfalls anrechnen kann. Das kann mitunter ja relativ nervig und zeitaufwendig und gegebenenfalls auch teuer werden.
Ja, es ist eine Doppelbesteuerung gegebenenfalls, ja. Also, und das kann die Dividendenrendite natürlich ganz schön belasten. Es ist ja so, dass jetzt das nicht nur in Deutschland so geregelt ist, dass man sagt, okay, wenn hier ein Unternehmen, das seinen Sitz in Deutschland hat, eine Dividende ausschüttet an die Aktionäre, da ist es ja völlig egal, ob die Aktionäre aus Deutschland sind oder aus dem Ausland, da muss das Unternehmen eine Steuer einbehalten und die ans Finanzamt abführen, weil der Hintergrund ist natürlich, wie will jetzt der deutsche Fiskus irgendwie in die Lage kommen, irgendeinen amerikanischen Aktionär da heranzuziehen, um die Steuer auf die Ausschüttung hier in Deutschland zu zahlen. Das würde ja nicht gelingen. Deswegen hat sich das, glaube ich, auch letztendlich weltweit so etabliert, dass die Staaten sagen, wo die Unternehmen ansässig sind, die Dividende zahlen, da wollen wir erstmal so ein bisschen was einbehalten und die Unternehmen sollen das mal direkt an uns abführen, weil wir kommen ja nicht an die ganzen Aktionäre ran, im Zweifel, wenn die im Ausland sind oder hier Cayman Islands sitzen oder so, was weiß ich, wie wir da unseren Steueranspruch geltend machen sollen. Und das ist eben nicht nur in Deutschland so, das ist weltweit so, eben auch in den Staaten, die hohe Dividenden zahlen. Ja, in den USA ist es ziemlich krass, da sind das im Zweifel sogar 30%. Und das würde bedeuten, dass man dann natürlich als Kapitalanleger aus Deutschland vor dem Problem steht, dass einerseits hier eine amerikanische Steuer gezahlt wurde, nämlich diese Quellensteuer in den USA. Und dann kommt natürlich auch noch das deutsche Finanzamt und sagt, na, ich will aber auch noch meine 25% haben. Und dann hat man eben diese Doppelbesteuerung. Und um die zu vermeiden, gibt es glücklicherweise diese Doppelbesteuerungsabkommen, die mit einem Großteil der Staaten geschlossen wurden. Und da steht eben drin, okay, wenn zwei Staaten so eine Steuer erheben, hier auf diese Dividende im Beispielsfall, dann wird da eben genau ausgeführt, was ist mit der einen Steuer, kann die angerechnet werden? Ja, also muss zum Beispiel Deutschland akzeptieren, dass in den USA schon Steuern gezahlt wurden und deswegen den eigenen Steueranspruch reduzieren. Und letztendlich läuft es darauf hinaus, aber das klappt eben nur insoweit, wie in dem ausländischen Staat, also hier in den USA, wirklich nur die Steuer einbehalten wurde, die laut diesem Doppelbesteuerungsabkommen auch vorgesehen ist. Wenn man da jetzt mal genau reinschaut, zum Beispiel in den USA, steht da eben drin, okay, eigentlich darf die USA nur 15% einbehalten, wenn man eben ein ausländischer Investor ist. Und um das eben auch zu erreichen, muss man bei seiner Bank so ein Formular einreichen. Ich glaube, jeder, der schon mal so ein Depot irgendwo eröffnet hat, der hat total die Krise gekriegt, dieses Formular auszufüllen, weil das natürlich so ein amerikanisches Formular ist. Aber sollte man schon machen, weil damit kann man eben sicherstellen, dass die Kapitalertragssteuer, die dann die USA einbehält, tatsächlich nur 15% ist. Und das eben ist dann eben auch der Betrag, den man in Deutschland vollständig anrechnen kann. Und das klappt eben nicht, wenn man das Formular nicht einreicht, die USA 30% einbehalten, dann kann man eben trotzdem nur 15% in Deutschland anrechnen, weil nur das der zulässige Betrag wäre.
Das Gute ist, dass viele Broker, die in Deutschland hier sind, bei der US-Steuerbehörde als sogenannter Qualified Intermediary eingetragen sind und dann profitiert man als Kunde da von der automatischen Quellensteuerreduzierung auf 15% und dann nimmt der Broker diese Erstattung dann automatisch vor und dann findet man es in der Steuerabrechnung. Das ist eigentlich ganz gut mit den USA eigentlich am wenigsten Aufwand, da gibt es Länder, ja, wo es durchaus nerviger ist, ja.
Schweiz zum Beispiel, oder?
Ja.
Also da ist es natürlich ähnlich. Ja, da ist auch im Doppelbesteuerungsabkommen geregelt, dass 15% die richtige Quellensteuer wären. Tatsächlich wird aber oft sogar bis zu 35% einbehalten und dann steht man eben doof da und muss dann schauen, dass man den Differenzbetrag von der Schweiz zurückbekommt und fängt dann eben an, Steuererklärungen in der Schweiz abzugeben. Ich glaube, in der Schweiz mag es noch gehen. Da ist der Aufwand nicht so hoch, aber wenn man dann eben anfängt mit Italien, Frankreich und so weiter, dann wird es schon etwas größerer Aufwand, der sich dann nicht lohnt wegen 50 Euro oder
Naja.
selbst wegen 500 Euro muss man ja das in Frage stellen, ja.
Naja, vor allem wenn es dann ewig geht, ja, man hat viel Aufwand, dann ist ja manchmal die Frage, lässt man das einfach sein, weil wenn es um kleine Beträge geht, ist ja die Frage, will man jetzt da erstmal den Aufwand betreiben, plus will man halt dann noch irgendwie, also manchmal geht das ja Monate, manchmal auch Jahre, ja, bis das wieder zurückkommt. Also so eine Quellensteuer kann schon eklig sein. Da muss man schon genau schauen, was man sich da einkauft und was man dann auch wieder zurückholen mag.
In Deutschland dauert es aber auch sehr lang, ja. Also wenn man jetzt aus dem Ausland in deutsche Unternehmen investiert, hat man dasselbe Problem. Wir sind da gar nicht unbedingt besser. Und ich glaube, viele Politiker sagen ja auch, wir bräuchten in der EU so eine Kapitalmarktunion. Ich meine, das läuft dann auch darauf hinaus, dass es zum Beispiel mit der Quellensteuer einheitlich wäre, zumindest innerhalb der EU. Ich glaube schon, dass das auch noch mal ein bisschen ja zu effizienteren Kapitalverteilungen vielleicht führen würde und irgendwo besseren Effekten letztendlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich durchsetzbar ist. Mal schauen.
Die
Gibt ja ein paar Länder, die behalten gar keine Quellensteuer ein. Da gehört zum Beispiel Singapur, Zypern mit dazu. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele Aktien. Vielleicht in Singapur, weiß ich aber nicht genau. Großbritannien gehört aber auch dazu. Da finden sich, glaube ich, schon so ein paar Aktien, die interessant sein könnten. Aber viel mehr Staaten sind es dann nicht, die das Thema Quellensteuer komplett ausklammern.
Ja, absolut. Sollen wir mal weg von den Aktien hin zu den Fonds, ETFs kommen, weil da gibt es ja auch bei Aktienfonds Besonderheiten. Da muss man nicht alles versteuern. Hintergrund ist, dass natürlich auch auf Ebene der Fonds ja, schon eine Steuer anfällt, Kapitalertragssteuer in der Regel. Und dann gibt es sogenannte Teilfreistellung. Also wenn man jetzt irgendwie einen Aktienfonds hat, der mehr irgendwie als 50% Aktien hat, 51%, dann sind 30% steuerfrei. Also wenn man jetzt irgendwie eine Ausschüttung von, was weiß ich, 100 Euro bekommt, muss man am Ende nur 70 Euro versteuern. Da wird man ja jetzt auf die Idee kommen, okay, da macht ja dann nur Sinn, nicht direkt in die Aktie steuerlich zu investieren, sondern direkt in den Fonds. Ja, Christian, was sagst du dazu?
Hier kommt es tatsächlich etwas darauf an, was man für einen Fonds hat. Was man auf jeden Fall festhalten kann, diese Freistellung von 30% für die Anleger, die du gerade angesprochen hast, zumindest für die Anleger von Aktienfonds, die gibt es ganz unabhängig davon, was ist das jetzt für ein Fonds? Ja, ist das vielleicht ein Aktienfonds in deutsche Aktien? Dann bekommt man die Freistellung von 30%. Oder ist das ein Aktienfonds der in den MSCI World investiert, vielleicht noch mit Schwellenländern in, keine Ahnung, 2000 plus verschiedene Unternehmen, die überwiegend weltweit gestreut sind, wo der deutsche Aktienanteil vielleicht bei ein paar Prozent liegt. Auch für diese Aktienfonds gibt es diese Freistellung von 30% für den privaten Anleger. Das ist schon mal gut. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, dass diese Freistellung eingeführt wurde, weil es auch auf Ebene der Fonds zu einer Besteuerung kommt. Das stimmt auch. Das ist letztendlich hier die Logik dahinter. Jetzt muss man aber eben schauen, welche Fonds werden denn hier überhaupt von Deutschland besteuert? Und da gibt es halt insofern die Einschränkung, dass diese Steuer von 15% auf Ebene des Fonds nur gilt für inländische Beteiligungseinnahmen. Ja, also wenn dann eben ein deutsches Unternehmen an den Fonds etwas zahlt, kommt es zu dieser Steuerbelastung und das ist ja vielleicht nur eine geringe Anteilsquote, sodass man wahrscheinlich schon im Endeffekt sagen kann, dass diese Begünstigung hier oder dass es sich um eine Begünstigung handelt, über die wir hier sprechen, nämlich dass die Aktienfonds teilweise steuerfreigestellt sind mit 30% bei Privatanlegern. Bei GmbHs sind das sogar 80%, ja, also das kann da noch viel mehr ausmachen, dass es hier tatsächlich sich um eine Begünstigung handelt, weil im Gegenzug die Besteuerung auf Ebene des Fonds diesen Vorteil, ja, gerade bei weltweiten Investments wohl eher nicht wettmacht.
Ja, ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen, weil es gibt ja zwei Kostenblöcke bei den Fonds auch. Ausgabeaufschläge, die sind mitunter relativ happig, ja, muss man mal schauen. Ich denke da auch immer, wenn man bei der Volksbank oder Sparkasse sitzt, das wären irgendwie gute Fonds, ja, aber da gibt es mitunter 5% Ausgabeaufschlag. Muss man mal einfach gesagt erstmal wieder 10% machen, dass man bei Null ist. Und dann natürlich die laufenden Verwaltungsgebühren. Also bei so gerade bei aktiven gemanagten Fonds sind die mitunter auch dann bis zu 2%, manchmal sogar drüber. Ich bin eh also kein Freund von aktiv gemanagten Fonds, auch wenn man so die Wissenschaft anguckt, dann schlagen die selten in der Masse dann auch passiv gemanagte ETFs beispielsweise. Von dem her kann man es, glaube ich, nicht generell sagen, aber es kann schon zu Fällen kommen, wo man eben über diese Teilfreistellung am Ende besser fährt, aber man kann jetzt nicht sagen, irgendwie es macht mehr Sinn, deswegen in Fonds zu investieren, da muss man den Fonds auch anschauen und eben die Kosten vom Fonds insbesondere.
Was ja interessant ist, jetzt komme ich zu meiner versprochenen vielleicht auch Empfehlung, wo man, glaube ich, schon sagen kann, da gibt es definitiv einen Steuervorteil bei diesem Investment, ist ja, wenn man so dieses klassische Konstrukt fährt, 60% Aktien, 40% Anleihen oder so, ne, war jetzt auch oft die Empfehlung in Zeitungen oder so, in diesen Börsenturbulenzen, ja, was macht man eigentlich, sind Anleihen doch wieder lukrativ und tatsächlich gerade in den USA sind ja vielleicht auch die Zinsen noch höher, so dass man sagen könnte, naja, warum soll ich eigentlich das Risiko des Aktienmarktes eingehen, wenn ich auch bei Anleihen 3, 4, 5%, 6% vielleicht sogar Rendite erzielen kann. Und wobei, wie gesagt, gibt sicherlich auch gute Argumente zu sagen, Anleihen, gerade die amerikanischen, sind vielleicht irgendwann nichts mehr wert, wer weiß, ja. Ich glaube, Anfang der Woche war jetzt hier nochmal das Downgrade. Also insofern, keine Ahnung, da bin ich echt nicht der Experte, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn man diese klassische Aufteilung fährt, dass man in Aktien und Anleihen anlegt, könnte man sich natürlich überlegen, warum kaufe ich denn nicht ein Produkt, was steuerlich als Aktienfonds gilt, bei dem aber auch ein nennenswerter Anleihenanteil enthalten ist. Und da ist man natürlich dann wieder bei dem Punkt, dass man sagen müsste, bin ich dann nicht wieder bei irgendeinem gemanagten Dachfonds, wo ich x Prozent Ausgabeaufschlag zahle und 2-3% Verwaltungsgebühren im Jahr, sodass man eigentlich sagen kann, das lohnt sich nicht, ja, weil die Gebühren einfach zu hoch sind. Und ich habe aber zum Beispiel einen gefunden, ich weiß nicht, erzähle ich jetzt einfach mal, weil ich den tatsächlich auch mal gekauft habe. Das ist dieser Vanguard Life Strategy 60. Der investiert also in 60% Aktien, 40% Anleihen zu aus meiner Sicht moderaten Kosten. Und da hätte man dann tatsächlich den Effekt, dass man auf diese, ne, der besteht dann letztendlich zu 60% aus breit gestreuten Aktien und zu 40% aus breit gestreuten Anleihen. Und tatsächlich hätte man dann auch auf die Zinsen, die man ja aus den Anleihen bekommt, diesen Steuervorteil, dass man eben nur 70% versteuern muss von dem, was da eben diese Zinsanteile der Anleihen ausmachen. Und wenn man sich jetzt eh dafür entscheidet, langfristig so zu investieren und das Vermögen so aufzuteilen, könnte man natürlich auf die Idee kommen, warum mache ich es nicht in einem Produkt, um dann eben hier auf die Zinsen aus den Anleihen nur 70% Steuern zahlen zu müssen. Hm. Vielleicht als Anregung.
Hashtag keine Anlageberatung.
Ja, genau.
genau, sollen wir nochmal, weil da gab es eine spannende Änderung. Es gibt ja auch ein neues BMF-Schreiben, wir sind ja top aktuell hier dabei, von diesem Monat zur Abgeltungssteuer und zu den Einzelfragen. Und ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, der wichtigste neue Punkt, ist bei den Termingeschäften und der Verlustverrechnungsbeschränkung. Vielleicht da nochmal kurz Früher, ja, war es so, wenn man 100.000 Euro Gewinn mit Termingeschäften, beispielsweise Optionen gemacht hat, und 100.000 Euro Verlust, dann hat man nicht 0 Euro nach logischem Menschenverstand versteuern müssen, sondern 80.000, weil es eine Verlustverrechnungsbeschränkung von 20.000 Euro gab. Ich schon wahnwitzig. Da habe ich auch das ein oder andere Mal mit Christian Lindner diskutiert. Und jetzt gab es das Jahressteuergesetz 2024 für alle offenen Fälle, ist diese Verlustverrechnungsbeschränkung entfallen. Das heißt, in dem Beispiel darf man dann wirklich auch die 100.000 Euro Verluste aus Termingeschäften voll verrechnen und nicht nur 20.000 Euro, was ja auch sinnvoll ist. Also diese Regelung ist genauso aus meiner Sicht Quatsch, die ist jetzt weggefallen, wie dass man Verluste, das haben wir noch gar nicht gemacht, Verluste aus Aktien nur mit Gewinnen aus Aktien verrechnen darf und nicht beispielsweise mit ETFs. Das ist noch vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig, glaube ich seit 4 Jahren, ja, aber zumindest bei den Termingeschäften ist es jetzt weggefallen und das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Geschichte. Das heißt, da mal auch schauen, auch bei den Steuerbescheid, bei den Abrechnungen der Banken, ob wenn man wirklich Derivate, Termingeschäfte gehandelt hat, ob dann wirklich auch diese Verlustverrechnungsbeschränkung schon aufgehoben ist oder ob da noch irgendwie 20.000 Euro als maximaler Verlust dann ja, berechnet wurde. Das ist aus meiner Sicht eine gute Sache, dass das weggefallen ist.
Auf jeden Fall, ja. Das war ja wirklich interessant zu sehen, wie da das, erst hat das der BfH ja im Rahmen eines Aussetzungsverfahrens schon so für verfassungswidrig eingeordnet. Und man hatte dann schon so sich die Hände gerieben und hat gesagt, naja, das werden die Gerichte auf jeden Fall kippen, so eine blöde Vorschrift. Und dann ist ja die Regierung Gott sei Dank noch eingeknickt. Fabian, wenn du bei den, du hast gerade die Verluste angesprochen, ja, das trifft ja diese Termingeschäfte, aber auch so ein paar andere Kategorien, wie zum Beispiel, wenn man jetzt eine Forderung hatte. Wir haben ja gerade hohe Insolvenzzahlen. Viele Unternehmen gehen ja aktuell in die Insolvenz und damit gehen ja manche Gläubiger auch leer aus. Und dann ist ja die Frage, kann man eigentlich da auch, wenn man Geld verliert, weil man jemand anderem oder einem Unternehmen das Geld geliehen hat und ne, das fällt dann weg, kann man das vollständig verrechnen? Und das war ja genauso strittig, ist jetzt auch geklärt. Nee, kann man auch unbegrenzt diese Verluste berücksichtigen. Natürlich nur mit anderen Kapitaleinkünften, ne, das ist klar. Aber immerhin kann man dann zum Beispiel auch das mit Termingeschäftsgewinn oder Aktiengewinn verrechnen. Und du hast gerade angesprochen, dieses BMF-Schreiben, was jetzt neu ist, vom 14.05. Da haben die auch, ich meine, das war jetzt nicht überraschend, da hatte der BfH auch nochmal geurteilt, was ist eigentlich, also wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, so eine Forderung dann auszubuchen? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einem Unternehmen Geld geliehen habe, dem einen Kredit gegeben habe, oder da gab es ja auch so viel strukturierte Produkte, dass man über solche Plattformen investieren konnte. Jetzt sind die in der Insolvenz und dann sage ich, ja cool, also was heißt gut, also schlecht, die sind in der Insolvenz, aber dann will ich wenigstens meinen Steuervorteil daraus haben. Und das Problem an der Stelle ist, dass die Finanzverwaltung und letztendlich auch der BfH sagen, nur weil ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, ist das noch kein Grund, dieses Geld, was man da jetzt letztendlich verloren hat, wahrscheinlich schon auch steuerlich zum Abzug zu bringen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwem über so eine Plattform da 10.000 Euro geliehen habe, dann kriege ich die Nachricht, ja, sorry, es wird leider nicht zurückgezahlt, das Unternehmen ist in die Insolvenz gegangen, kann ich noch nicht von der Steuer abziehen, diese 10.000 Euro, weil das funktioniert eben erst, wenn tatsächlich das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist oder das Insolvenzverfahren mangels Masse dann nicht stattfindet. Und das ist natürlich schade. Ich glaube, das ärgert viele, weil sich das natürlich teilweise ewig Jahre ziehen kann, bis so ein Verfahren dann abgelaufen ist. Und vielleicht an der Stelle für manche, die sowas betrifft, gibt es vielleicht auch einen Tipp, Fabian, wenn das Finanzamt nicht bereit ist, die Verluste anzuerkennen aus so einer Forderung, die verloren gegangen ist, weil das Unternehmen pleite ist und eigentlich doch schon abzusehen ist, dass man nichts bekommt und man kann den Steuervorteil noch nicht ziehen. Weißt du, was meine Idee wäre an der Stelle?
Nee.
Ich rufe dich an, ja, und sag, Fabian, ich habe hier noch so eine Forderung. Leider läuft das Unternehmen nicht so gut. Ich habe hier mal 10.000 Euro bezahlt. Was hältst du davon, wenn ich dir das für einen Espresso verkaufe, diese Forderung? Das heißt, du zahlst mir 1 Euro oder ein Espresso. Ich überschreibe dir diese Forderung und damit ist ja der Wertverlust bei mir eingetreten.
Ja,
Klingt doch gut,
und?
oder?
Ja, klingt zu schön, um wahr zu sein.
Ja. Ich bin der Meinung, das müsste funktionieren. Das ist natürlich, also es wird ein bisschen albern jetzt formuliert hier, dass ich dich dann anrufe und so. Das muss man natürlich auch alles gut dokumentieren. Aber warum, dann kann ich ja nicht anders, außer, also ich habe ja keine Chance mehr, dann irgendwie da noch an Geld zu kommen, weil ich habe das ja an jemand anderen verkauft, für einen Euro zum Beispiel. Oder vielleicht ist auch ein anderer Betrag, ein höherer Betrag sinnvoller, um es glaubhafter darzustellen. Und wenn der andere dann noch Geld bekommt, muss der das natürlich versteuern. Dann gehen die Chancen natürlich auf die andere Person
Aber
über.
du weißt ja natürlich auch, wenn man Sachen nur aus steuerlicher Motivation gestaltet, ja, so. Also ich werde jetzt mal nicht drauf bauen, dass das zu 100% klappt.
Fabian, du bist immer der Spielverderber. Da muss ich mir jemand anders suchen, dem ich meine Forderungen verkaufen kann. Ja.
Ja.
Gut. Vielleicht, um das nochmal abzuschließen, was hatte die Finanzverwaltung jetzt noch in diesem BMF-Schreiben, in dem neuen geregelt? Die haben nochmal klargestellt, wie das eigentlich ist, wenn man ein Depot treuhänderisch für jemand anderen hält oder zum Beispiel so ein Nießbrauch bei einem Depot hinterlegt. Das ist manchmal sinnvoll, wenn man beispielsweise Kinder schon an den Erträgen teilhaben lassen will eines Depots, dass das letztendlich auch steuerlich anzuerkennen ist. Das ist noch eine Sache. Und die haben nochmal klargestellt, dass, ich weiß nicht, da gab es ja auch, Fabian, ob du das mitbekommen hast, wahrscheinlich schon, dass viele wegen falschen Widerrufsbelehrungen in Kreditverträgen mit Banken, dieser sogenannte Widerrufsjoker, der vor einiger Zeit funktioniert hat, dann eben ja, Gelder von ihren Banken zurückbekommen haben, weil man letztendlich ja darlegen konnte, dass der Vertrag nie wirksam zustande gekommen ist oder das Widerrufsrecht immer noch gelten muss. Und da gab es dann auch eine BfH-Entscheidung, dass das keine Kapitalerträge sind, wenn man so Geld von Banken zurückbekommt. Und das ist jetzt auch nochmal klargestellt worden hier im BMF-Schreiben. Ja, ansonsten 137 Seiten, ne, wo dann im Einzelnen für verschiedenste Punkte genau geregelt wird, wie die Finanzverwaltung das so sieht. Wenn man sich über irgendwas im Klaren werden will, lohnt es sich, glaube ich, auf jeden Fall mal einen Blick in dieses BMF-Schreiben vom 14.05. zu werfen.
Absolut. Lass uns bei den Fonds nochmal auf die Vorabpauschale eingehen, weil es gibt ja so einmal thesaurierende Fonds, also da, wo nichts ausgeschüttet wird, und auch ausschüttende Fonds, wo man dann eben ja, beispielsweise Dividenden eben dann ausgezahlt bekommt. Und normalerweise ist es ja so, man kennt es ja, wenn jetzt nur eine Kurssteigerung stattfindet, keine Dividenden ausgeschüttet werden, dann wird auch keine Steuer fällig. Das haben wir am Anfang gesagt. Aber es gibt eine Ausnahme, die sogenannte Vorabpauschale. Ja, das soll thesaurierende und ausschüttende Fonds ja, steuerlich gleich behandelt werden. Und seit die Zinsen, der Basiszins wieder positiv ist, der war bei 2,29% im Jahr 2024, gibt es auch wieder die Vorabpauschale, die dann Anfang des Jahres, also 2025, abgezogen wird. Machen wir da mal ein kleines Rechenbeispiel. Das bezieht sich nicht nur auf diesen angesprochenen Basiszins, der noch mit einem festen Faktor 70% multipliziert wird, sondern auch mit dem Anfangswert des Fonds am Jahresbeginn. Jetzt nehmen wir mal an 10.000 Euro. Dann, wenn man das mal durchrechnet, 10.000 mal eben den Basiszins mal 70% Faktor, sind wir da bei 160 Euro. Die Vorabpauschale ist allerdings nicht bei 160 Euro, sondern man muss doch schauen, es gibt eine Teilfreistellung, ja, kommt dann darauf an, wie sich der Fonds entwickelt hat, nehmen wir mal an, der ist bei 12.000 am Jahresende, und wenn man das alles runterrechnet für so einen Aktienfonds, dann hat man in dem Beispiel, ja, 10.000 Euro Fondswert am Jahresanfang, 12.000 Euro am Jahresende, eine Vorabpauschale von in dem Beispiel dann, wir machen es mal jetzt einfacher, von 29,60 Euro, die dann abgeführt wird ans Finanzamt. Jetzt wird man natürlich sagen, aber gab gar keinen Bock, diese 29,60 Euro zu zahlen, weil A, entweder werden Voranteile dafür verkauft oder es wird mir halt vom Referenzkonto von meiner Bank abgezogen, obwohl mir ja nichts zugeflossen ist. Da die gute Nachricht kann man auch vermeiden, indem man einen Freistellungsauftrag hinterlegt. Ja, und auch gute Nachrichten, selbst wenn die abgezogen wurde, am Ende bei Verkauf wird es wieder gegengerechnet. Also man zahlt jetzt durch die Vorabpauschale nicht mehr Steuern, hat natürlich einen Liquiditätseffekt. Und wenn man jetzt gerade bei dem Sparerpauschbetrag sind, wenn man natürlich wenig verdient, ja, vielleicht sogar noch Student ist und sonst gar keine Einkünfte hat, außer am Kapitalmarkt, dann kann man eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen. Ja, wenn man ein zu versteuertes Einkommen dieses Jahr bis 12.096 Euro hat, dann kann man statt diesem Freistellungsauftrag die Nichtveranlagungsbescheinigung bei der Bank hinterlegen. Da werden gar keine Steuern abgezogen. Das vielleicht nochmal ergänzend zu den Fonds, bevor wir dann zu den Kryptowährungen kommen, die dann nicht mehr Kapitaleinkünfte sind.
Ja, ich habe noch eine Frage an dich.
Ja, sehr gerne.
Weil jetzt ist ja die, ne, also du hast jetzt gerade das erklärt mit dem zusätzlichen Verwaltungsaufwand, aber wenn man jetzt so alles möglichst gut optimieren will, ne, und sich dann weiterhin vor der Frage oder vor der Entscheidung findet, kaufe ich jetzt thesaurierende Fonds, also die Gewinne immer gleich wieder neu anlegen und mir die gar nicht ausschütten, sodass der Fondswert immer weiter steigt, oder kaufe ich ausschüttende Fonds, die eben mir die Gewinne jedes Jahr ausschütten und ich kann dann selbst neu entscheiden, was ich damit mache. Jetzt hast du ja gerade erklärt mit der Vorabpauschale. Ich fasse es mal so zusammen. Letztendlich muss man auf die Kurssteigerung des thesaurierenden Fonds eine Vorabpauschale versteuern, die letztendlich nach der Teilfreistellung 1,785% der Wertsteigerung entspricht. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ne? Das ist natürlich die Frage, ne? Wenn man sagt, okay, eigentlich ist das ja gar nicht so viel. Wahrscheinlich kann der Fonds, wenn ich jetzt hier so MSCI World-mäßig unterwegs bin, wo ich ja im Schnitt 7% pro Jahr bekomme, kann der Fonds wahrscheinlich besser mit meinem Geld umgehen. Dann zahle ich lieber hier diese 1,785% versteuere ich gegenüber dem Finanzamt und lasse den Fonds dann weiter mit meinem Geld arbeiten, ja. Könnte man zumindest mal diese Überlegung sich stellen, ne, wenn man vor dieser Entscheidung steht, was kaufe ich jetzt für einen Fonds, aber
ja, ich glaube auch so ein psychologischer Effekt. Also ich finde es immer ganz gut, das Geld ist weg, ja.
Was?
Also nicht ganz weg, sondern halt dann in Fonds beispielsweise, ja, oder irgendwo, wo man was nicht sieht, weil ich finde es so psychologisch und mal ganz abseits von den Steuern, ich meine, wir sind natürlich hier ein Steuerpodcast, aber so rein psychologisch finde ich, wenn man das Geld nicht sieht, denkt man auch nicht dran, ja, so, und ich glaube auch, deine Überlegungen sind richtig, ich würde noch einen zweiten Punkt eben reinbringen, dieses Psychologische, ja, wenn das Geld halt nicht zugeflossen ist, auf dem Konto liegt, sondern in einem Fonds, also die Hürde, dann Fondsanteil zu verkaufen und es auszugeben, ist halt höher, als wenn der ausschüttet und man hat dann das Geld dann auf dem Konto rumliegen, ja. Also weiß ich, wie es bei dir ist, ja, oder ob du so diszipliniert bist in deiner Geldanlage, dass es bei dir ganz egal ist, wo das rumliegt.
Ja, ich glaube, das Beste ist, glaube ich, wenn man, ja, ich würde denken, ich bin okay damit, wenn ich was sehe. Also im Sinne von, ich finde das immer so krass, wenn manche auch sagen, okay, ich muss das Geld vor mir selbst verstecken, ja. Also kann natürlich sein, dass man so drauf ist, aber ich glaube, wenn man dann irgendwie auch, also ich will dich jetzt damit nicht kritisieren, ja. Also nicht,
mach ruhig.
Aber mach ruhig. Wenn man natürlich sagt, okay, ich kann sozusagen nicht mit meinem Geld umgehen, dass ich es vor mir selbst in Sicherheit bringen muss, weil ich sonst Gefahr laufe, das irgendwie zu verspekulieren oder zu konsumieren, dann ist das, glaube ich, eine Einstellung, an der man mal arbeiten darf. Aber andererseits hat das natürlich auch was irgendwie mit Fokus zu tun, ja, wenn man vielleicht sagt, ich will mich hier nicht mit den paar tausend Euro Dividenden da rumschlagen, ich fokussiere mich lieber auf mein Geschäft und mache das besser, ist sicher, so ist vielleicht auch eher deine Auffassung zu interpretieren, ne, dass man sich die Frage stellen will ich dafür so viel kognitive Freiraum in meinem Gehirn einplanen, um mich damit so beschäftigen zu müssen. So kann man es vielleicht auch sehen.
Also meine persönliche Anlagestrategie sind auch thesaurierende Fonds und dann halt mit einem Sparplan. Da hast du wirklich am wenigsten Aufwand.
Definitiv.
Genau. Sollen wir mal zu den sonstigen Einkünften kommen, Kryptowährung, Gold etc., weil da ist, glaube ich, auch bei vielen die Meinung, ja, da gibt es auch einen freien Betrag von 1.000 Euro und auch, das sind auch Kapitaleinkünfte, ist beides falsch, ja, weil Kryptowährung und auch Gold zählen zu den sonstigen Einkünften, also Anlage SO und nicht die Anlage CAP in der Steuererklärung Und im Gegensatz zu den Aktien und Fonds muss ich auch selber schauen, da gibt es übrigens auch ein neues BMF-Schreiben, wo vor allem diese erweiterten Mitwirkungspflichten Thema sind, weil oft sind es ja ausländische Börsen und da muss man dem Finanzamt mittlerweile sehr gut nachweisen, ja, woher man die Kohle hat und wie man wo in Kryptowährung investiert ist, weil man kann nicht sagen, hör, man hat halt jetzt irgendwie die Dokumente verloren oder die Schlüssel verloren oder was, der Kuckuck was. Da muss man genauer sein und natürlich auch dem Finanzamt nachweisen, welche Gewinne man gegebenenfalls gemacht hat. Vielleicht nochmal kurz zu den Basics, also wie schon gesagt, keine Kapitaleinkünfte. Bei den sonstigen Einkünften, bei den privaten Veräußerungsgeschäften gibt es mittlerweile auch eine Freigrenze von 1.000 Euro, Vorsicht, kein Freibetrag. Hat man jetzt irgendwie 1.100 Euro Kryptowährungsgewinn innerhalb von ein paar Monaten gemacht, dann muss man diese 1.100 Euro voll versteuern. Das Gute, wenn man jetzt es länger als ein Jahr hält, diese Kryptowährung, und jetzt nicht umtauscht in andere Kryptowährungen oder in Euros, dann ist es dann steuerbefreit. Was ganz gut ist, da gibt es diese Spekulationsfrist im Prinzip noch, wenn man die Kryptowährung länger als ein Jahr hält. Dasselbe gilt auch für physisches Gold. Aber wichtig zu wissen, eben dann nicht der Abgeltungssteuersatz erzählt, sondern die persönlichen Steuersätze, und die können hoch sein, also 42-45%, gegebenenfalls noch plus Soli- und Kirchensteuer. Da muss man schauen, dass man vielleicht die Kryptowährung und das Gold dann länger als ein Jahr liegen lässt.
Aber schon eigentlich cool, dass das mit diesen Anlageklassen noch funktioniert, ja. Also da vermisst man wahrscheinlich auch irgendwie eine Systematik, ja. Warum ist das jetzt bei Aktien nicht so und bei Kryptowährungen und Gold schon so? Aber gut, die Systematik ist im Steuerrecht schon ganz klar, ist halt eine andere Einkunftsart, aber ich glaube, so für die Steuerpflichtigen das nachzuvollziehen, ist schon auch, kann man sich die Frage stellen, ne, warum ist das Gold und Kryptowährung irgendwie besser dran als als Aktien, wo man vielleicht sogar noch in deutsche Aktien oft investiert. Ja,
ja, weil der deutsche Staat lieber will, dass man irgendwie in Dogecoin investiert und nicht in die deutsche Telekom.
Ja. Ja.
Also, ja, ist schon ganz interessant. Ja, und auch in diesem Krypto-BMF-Schreiben kann man sich auch mal anschauen, was auch ganz interessant ist. Man hat auch immer gedacht, wenn man jetzt irgendwie jetzt nochmal Erträge aus den Kryptowährungen bekommt, dann verlängert sich diese Frist wie bei den Immobilien auf 10 Jahre, aber da ist es auch relativ entspannt. Also ich habe immer gedacht, wenn jetzt irgendwie mal so ein Krypto-BMF-Schreiben rauskommt, dann werden richtig die Zügel da angezogen. Aber Deutschland kann man sagen, kann man selten sagen bei Anlagen und generell bei Einkünften, aber bei diesen sonstigen Einkünften aus Krypto, ja, da kann man, keine Ahnung, da kannst du mit Dogecoin irgendwie in gut einem Jahr 1 Million Euro Gewinn machen und das Finanzamt sagt, ja, juckt uns nicht, wollen wir nichts davon ab. Also eher untypisch für Deutschland, diese Handhabung.
Das ist tatsächlich auch, wenn ich manchmal mit Mandanten spreche zum Thema Wegzug aus Deutschland, ne, das ist ja meistens so, dass man eigentlich immer zum Ergebnis kommt, ja, wegziehen ist besser, weil steuerlich ist es interessanter im Ausland. Außer die haben halt viele Krypto-Einkünfte, dann ist das doch ein guter Grund, in Deutschland zu bleiben. Da sieht man aber mal wieder, dass das mit den Steuern doch einen großen Effekt hat, ob man ein Land verlässt oder nicht. Naja, aber ich glaube, das bleibt auch erstmal so, ne? Zumindest war jetzt da in dem Koalitionsvertrag nichts zu lesen, dass man da ran will. Insofern kann man weiter in Kryptowährungen und Gold investieren, wenn man das denn für eine gute Anlageklasse hält. Interessant ist, dass das ja sogar auch funktioniert, wenn man das über die Börse kauft unter bestimmten Umständen. Da gibt es ja solche Gold-ETCs, also dass man einfach auf Rohstoffe dann auch letztendlich an der Börse kauft. Das hat den Vorteil, dass man nicht irgendwie sich überlegen muss, wo lagert man jetzt sein Gold, ja, und wird mir das geklaut, wenn mal ein Einbrecher kommt zu Hause. Und so kann man das eben auch über die Börse kaufen. Bedingung, dass man hier in diesen steuerlichen Genuss kommt, dass eben auch das börsengehandelte Gold dann steuerlich wie physisches Gold behandelt wird, ist eben, dass man letztendlich einen Herausgabeanspruch hat. Also, dass wenn dieser Fonds, den man dann letztendlich kauft, aufgelöst werden würde, dass man dann das hinterlegte Gold sich physisch auch ausliefern lassen könnte. Wenn dieser Anspruch damit verbunden ist, dann kann man auch so ein, ja, letztendlich mit so einer ISIN an der Börse so ein Gold-ETC kaufen. Eigentlich auch ganz, ganz smart dann, ja. Aber wirft halt keine Rendite ab. Und ich glaube, dieser ETC hat auch 0,2% Kosten oder so, muss man wieder überlegen. Ne? Das ist halt, Gold hat halt keine Dividende, ja. Und dann zahlst du trotzdem Kosten, da kommt es halt voll auf die Wertsteigerung an.
Ja, und aber da wird jetzt Wissen dünn. Ich glaube auch im Vergleich zu den ETFs ist es kein Sondervermögen. Da frage ich mich natürlich auch, wenn so ein Emittent mal hops geht, was dann passiert. Ja, aber da können wir uns vielleicht mal jemanden, wir können ja mal eine Goldfolge machen, können wir uns hier mal einen absoluten Gold-ETC-Experten einladen. Ja, also bei den Coins sage ich ja immer, not your key, not your coins. Also da gibt es ja auch manche Sachen, die dann irgendwie in irgendwelche, was der Kuckuck, was Krypto-ETFs irgendwie investieren. Da muss man schon genau schauen. Das ist in Deutschland eh so ein bisschen schwieriger. Aber da muss man schon gucken, dass es dann keine Kapitaleinkünfte sind. A, ja, weil sonst verliert man diese Steuerfreiheit nach einem Jahr. Und B ist ja die Frage, gerade bei der Kryptowährung, will man jetzt da irgendwie die Kryptowährung von jemand anders verwalten lassen? Also ich bin da immer schön freuen, dass man schön die eigenen Keys hat. Vielleicht einziger Nachteil, man muss gucken, dass man die Keys auch behält. Ja. Also, ja, dann, wenn die Zugangsdaten zu der Börse weg sind, auch blöd. Ja, oder zum Wallet. Ja.
Vielleicht lass uns noch mal kurz über andere Edelmetalle reden. Ja, viele, gibt ja auch viele Fans hier von Silber oder so. Ja, das Problem ist halt bei Silber, das unterliegt der Umsatzsteuer bei Anlagegold, also diesen klassischen kleinen Goldbarren. Ja, so eine Unze Gold ist auch gar nicht schwer. Die kann man schön. Ja, also kann man auch im Zweifel lagern, wenn das jetzt nicht 100.000 Euro sein sollen. Aber bei anderen Edelmetallen, wie zum Beispiel Silber, da fällt dann Umsatzsteuer an. Wenn man so einen Barren kauft, das ist natürlich nervig, weil man dann erstmal auch Rendite verliert durch die Umsatzsteuer. Man zahlt halt einfach mehr, weil der Händler natürlich noch die Umsatzsteuer abführen muss. Und Silber zum Beispiel ist auch viel schwerer, glaube ich. Da muss man mehr Lagerplatz einrechnen. Da gibt es vielleicht noch einen Tipp, wenn man das trotzdem machen will, auch andere Rohstoffformen, dass man gebrauchte Barren zum Beispiel kauft, weil die unterliegen dann der Differenzbesteuerung. Das ist so eine andere Art, wie man die Umsatzsteuer abführt. Da würde man dann nur auf die Wertsteigerung eine Umsatzsteuer zahlen müssen. Das macht das Ganze ein bisschen attraktiver. Vielleicht so als Side-Information.
Absolut. Sollen wir am Ende mal noch kurz auf die Trading GmbH eingehen? Weil diese Frage kommt auch oft und ich glaube, ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, wenn sie irgendwie 3.000 Euro Aktien im Depot haben, brauchen sie schon eine Trading GmbH. Vielleicht zum Grundverständnis, warum hat man denn so eine Trading GmbH? Ich glaube, das Prinzip der Holding haben wir schon das öftere mal erklärt, gerne die Folgen auch nachhören. Mal einfach gesprochen, wenn man jetzt über eine GmbH, also eine Kapitalgesellschaft, Aktien hält, ja, einer AG meistens, und dann diese Aktien verkauft, dann gibt es eine Steuerbefreiung von 95%. Das heißt, wenn ich jetzt eine Aktie über eine GmbH halte und verkaufe, dann muss ich nur praktisch 5% versteuern. Das mit 30% GmbH-Steuersatz. So in etwa sind dann 1,5% Steuerbelastung. Natürlich schöner als die irgendwie 26,375% im Privatvermögen. Bei Dividenden muss man so ein bisschen aufpassen. Da greift der Vorteil der Trading GmbH meist nicht, da man eben, ja, so 10% beteiligt sein muss, beziehungsweise bei der Gewerbesteuer sogar zu 15%, und 15% an, was weiß ich, BMW haben jetzt die wenigsten im Depot liegen, vielleicht die Frau Quandt noch oder Klatten, ja. Aber im Regelfall nicht. Das heißt, es lohnt sich im Prinzip fast nur bei den Aktien beim Verkauf. Was würdest du sagen, Christian? So ab wann ist es so, kann man mal drüber nachdenken, wenn man jetzt irgendwie, sollte man schon drüber nachdenken, wenn man irgendwie 5.000 Euro im Depot hat, oder braucht man da bitte höhere Anlagesummen?
Also jetzt könnte man mich ja für vermessen ja betrachten oder sozusagen das jetzt hier als vermessen einordnen, was ich jetzt sage, aber so eine Trading GmbH, selbst wenn da nur wenig passiert, kostet dich mindestens 3.000, 4.000 Euro, selbst wenn du wenig handelst, ja, weil du musst halt Buchführung machen, Jahresabschlüsse machen, Steuererklärung abgeben. Jetzt könnte man sagen, kann ich alles selbst machen, aber
na,
ja, haben wir ja auch schon oft gesagt, es gibt echt gute Programme, ne? Aber sobald man dann in die Bilanzierung geht, ist es schon herausfordernd. Dann können die meisten keine E-Bilanz übermitteln zum Beispiel, sodass wir dann doch irgendwo oft an den Punkt kommen, dass man sagt, naja, sollte man schon einen Steuerberater machen lassen. Und da ist, glaube ich, das Mindeste, was man da einplanen muss, so diesen Betrag, den ich gerade gesagt habe, 3.000-4.000 Euro, dann kommen noch IHK-Gebühren und so weiter und so fort dazu. Problematisch wird es aber, wenn man jetzt wirklich tradet, ja, also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich kaufe da richtig viel, dann ist ja der Grundsatz, dass jeder Geschäftsvorfall einzeln letztendlich erfasst werden muss im Rahmen der Buchmann eines kaufmännischen Unternehmens wie einer GmbH, und da reicht es eben dann nicht, einmal im Jahr die Steuerbescheinigung vom Broker abzuholen und für die Steuererklärung bereitzustellen, sondern man muss dann eigentlich auch nochmal jeden Trade einzeln verbuchen. Da kann man natürlich schön mit Excel und so sich irgendwas zusammenbauen, das geht, aber das heißt, da muss man natürlich auch jemanden einsetzen, der das kann und davon was versteht, und es ist halt dann wirklich, geht es ja um die Würdigung, ja, dann, wir hatten das vorhin mit den ETFs, dann tradest du vielleicht über die Trading GmbH auch ETFs, was sinnvoll sein kann, oder hältst die, weil dann gibt es ja sogar 80% Steuerfreistellung statt 30, also das, ne, auf Aktien-ETFs zahlen GmbHs, lange Rede, kurzer Sinn, nur 12% Steuern, das ist schon gut durch diese Teilfreistellung, aber dann geht's ja los, da musst du da auch die Vorabpauschale ermitteln, extra verbuchen, in Sonderposten einstellen oder in steuerliche Ausgleichsposten. Boah, also weiß ich nicht, da, man kann das machen, aber das würde jetzt nicht nur für 3.000-4.000 Euro im Jahr machen. Und so, jetzt war eigentlich, um deine Frage zu beantworten, ich sag mal, wenn du richtig viel tradest, hast du bestimmt Kosten von 10.000 Euro im Jahr für die Verwaltung dieser GmbH. Und stell dir mal vor, du hast nur 100.000 Euro investiert. Das heißt, da wären ja 10% des Kapitals jährlich schon für die Verwaltung weg. Wenn du 1 Million hast, sind es dann 1%. Das ist vielleicht noch erträglich, ja, so dass man schon sagen kann, naja, ab 1 Million Euro lohnt sich vielleicht so eine Trading GmbH, wenn die wirklich nur diesen Zweck hat, ne? Wenn das jetzt vielleicht so ist, dass du eh eine Unternehmensgruppe hast und dann hast du eine Holding, die operative GmbH hält, und da machst du dann auch ein bisschen Kapitalanlagen, dann ist das, glaube ich, was anderes. Da lohnt sich das schon ab kleineren Beträgen, weil die Holding GmbH noch weitere Zwecke erfüllt. Aber wenn die nur zum Trading sein soll, ja, würde ich sagen, ist das, glaube ich, so eine Daumenregel, an die man da vielleicht denken kann. Ist das okay für dich? Kommst du damit?
Ja. Ich glaube, man kann es nicht so generell sagen, weil ja, man muss natürlich auch schon viel Gewinne machen, weil am Ende, wenn ich halt wenig Gewinne mache und vielleicht auch wenig trade, dann kann es auch Sinn machen, ich halte, was weiß ich, die Millionen im Privatvermögen, ja, vor allem, wenn wir haben ja gelernt, wenn man noch irgendwie alte Aktien hat, ja, die man dann schön steuerfrei verkaufen kann, nach einem Jahr, ich glaube, es ist sehr individuell, und jetzt zu sagen, es lohnt sich ab 100.000, 200.000, 300.000 ist, glaube ich, schwer, wenn man natürlich jetzt viel handelt und oft mit Gewinn verkauft und direkt die Aktien hält, auch wichtig. Ja. Das sieht dann bei den ETFs schon wieder anders aus. Man muss ja wirklich direkt die Aktie halten. Dann kann es gegebenenfalls ja vielleicht auch schon früher Sinn machen. Aber ja, also ich habe auch eine vermögensverwaltende GmbH, und ich nutze die jetzt nicht als Trading GmbH. Da ist zwar auch mal ein Wertpapier drin, was da rumliegt, aber jetzt nicht aus dem Grund, dass man da irgendwie steuerbefreit oder fast steuerbefreit Aktien verkaufen kann. Ja, ist ja eh die Frage, wer so langfristig mit Trading da überhaupt große Gewinne macht. Ja. Aber gut.
Ich glaube, wenn man über diese Summen verfügt, dann sollte man eher über eine Stiftung nachdenken. Ich glaube, da machen wir noch mal eine Extra-Folge zu, Fabian. Ja, ich glaube, dass, wenn man jetzt bei dem Thema Trading GmbH gerade ist, dann sollte man eher über Familienstiftung nachdenken. Da hat man dann weitere Vorteile. Und vielleicht noch ein Grund, wo es irgendwie dann doch sinnvoll sein könnte, wenn man jetzt beispielsweise auf Kredit tradet. Wenn du also wirklich gar kein eigenes Kapital einsetzt, sondern dir das Kapital leihst, und dann damit versuchst, Trading-Gewinne zu erzielen, dann kann die GmbH doch wieder von Vorteil sein, weil da könntest du ja dann Kosten auch abziehen, weil du eben nicht mehr in dem privaten Bereich bist, wo der Kostenabzug völlig ausgeschlossen ist, haben wir ja vorhin gesagt, zur Aktionärsversammlung fahren und so, das kannst du alles nicht absetzen. Oder auch Zinsen, ja, für geliehenes Geld kann man nicht steuerlich zum Absatz bringen, aber in der GmbH ginge das schon, weil ich jetzt die Frage mir stellen würde, wer leiht einem denn wirklich so hohe Beträge, um damit zu traden. Ich glaube, da liegt man dann schon so bei Zinssätzen 7-8%. Dann ist ja die Frage, lohnt sich das überhaupt? Ja,
muss ja auch wieder jeder selbst entscheiden. Ein Charme der Trading GmbH hat sie eben durch das angesprochene Jahressteuergesetz 2024 verloren. Mit der Trading GmbH konnte man früher eben dann voll seine Termingeschäftsverluste verrechnen. Und wenn man halt natürlich da statt irgendwie nur 20.000 Euro im Privatvermögen dann vielleicht 100 oder 200.000 Euro mit der Trading GmbH dagegen rechnen konnte, dann hat das sicherlich vielleicht sogar vor 100.000 Euro Anlagevolumen schon Sinn machen können, aber da man die jetzt auch im Privatvermögen wieder unbegrenzt verrechnen darf, hat die Trading GmbH, was die Verlustverrechnungsbeschränkung angeht, so ein bisschen an der Attraktivität verloren. So, Christian, jetzt haben wir aber in einer Stunde mal, sind wir einmal durch. Ja, schön durch die Kapitaleinkünfte, ja, und weitere Einkünfte. Oder hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
Nee, ich glaube, naja, also eigentlich ja, aber ich denke, das sprengt den Rahmen. Wir können mal noch separat vielleicht über das Kinderdepot sprechen oder Depots an Kinder übertragen und so, das können wir nochmal separat machen,
ja, in einer spannenden Folge. Ja, das machen wir gerne mal. Und natürlich auch vielleicht die angesprochene Stiftung, können wir auch mal eine Folge machen. Ja, also, in diesem Sinne, Christian, da hört man sich nächste Woche wieder.
Genau, dann hoffen wir auf steigende Aktienmärkte und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.